Hi und herzlich willkommen beim Volleyball Insider Podcast. Ich bin's wieder, der Ede, mit einer weiteren Folge. Und zwar diesmal nicht mit einem direkten Volleyball-Manager oder Funktionär, sondern mit jemandem von der deutschen Sportjugend, mit Julian Lagemann. Nachher dann sogar, wie sich herausstellt, sogar selbst ein Volleyballer. Deswegen bin ich da eigentlich meiner Linie weiterhin treu. Aber ja, wie gesagt, in der Funktion eines Vorstandsmitglied der DSJ. Und zwar habe ich ihn deswegen eingeladen, weil er auch sehr viele spannende Sachen für Volleyballer oder vor allem für Volleyballvereine geben kann. Gerade mit einer neuen Gesetzeslage zur Ganztagesförderung, die Bundesregierung beschlossen hat. Da würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, da weiter reinzuhören und da auch für dich oder deinen Verein irgendwie Learnings rauszuziehen, um eben diese Chance zu nutzen und Volleyball in Grundschulen zu platzieren, um da auch an der Basis gute Arbeit zu machen. Ja, aber ich möchte nicht zu lange reden, außer noch den einen Hinweis, dass ich mich sehr freuen würde, wenn du meinen Newsletter abonnierst. Den Link dazu findest du in der Podcast-Beschreibung. Da einfach E-Mail-Adresse eintragen, abonnieren und schon kriegst du jeden Monat Volleyball-News in dein E-Mail-Postfach und verpasst auch sicher keinen Podcast mehr. Jetzt aber viel Spaß mit der Folge. Ja, hallo und schön, dass du da bist. Julian Lagemann von der Deutschen Sportjugend.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut über deine Mail.
Ja, cool, dass du auch die Zeit gefunden hast und auch die Einladung angenommen hast. Jetzt gibt es aber bestimmt den einen oder anderen, der dich nicht kennt. Deswegen die Frage, wer bist du eigentlich und was machst du?
Mein Name ist Julian Lagemann. Ich bin Vorstandsmitglied bei der Deutschen Sportjugend. Das ist quasi der Dachverband für die Spitzensportjugenden, Sportjugenden der Verbände mit besonderen, Sportverbände mit besonderen Aufgaben und der Landessportjugenden. Und bin da eben im Vorstand mit meinen KollegInnen und bin da zuständig für unterschiedliche Themen, zum Beispiel Bewegungsspiel und Sport, also alles, was mit Schule, Ganztag, Kita zu tun hat. Bei Freiwilligendiensten bin ich mit dabei und auch was Teilhabe anbelangt und habe im letzten Jahr auch den ein oder anderen politischen Termin mitgenommen für Interessenvertretung. Genau, das mache ich da und das ist ein Ehrenamt.
Ach so, das wäre auch noch eine Frage gewesen. Also was machst du denn hauptberuflich oder machst du überhaupt was hauptberuflich?
Genau, hauptberuflich mache ich was, jetzt auch noch gar nicht so lange, relativ neu bin ich Referent bei der Landesarbeitsgemeinschaft Kommunaler Jugendringe, also auch in der Jugendarbeit gelandet, obwohl ich eigentlich auf Lehramt studiert habe und mache da Vernetzung, Beratung, Qualifizierung von kommunalen Jugendringen, also Jugendverbänden, die sich zusammenschließen wollen.
Lehramt hast du studiert? Welche Fächer?
Ich habe ganz ursprünglich habe ich Lehramt studiert und zwar deutsche und evangelische Religionslehre. Ja, gar nichts mit Sport. Liegt daran, ich habe einen Freiwilligendienst im Sport gemacht, um auch nochmal so ein bisschen zu gucken, wohin kann es gehen. Das hat mega viel Spaß gemacht und mir auch echt was gebracht. Dann gemerkt, ja, Lehramt kann es wohl sein. War dann aber damals echt, hatte ich ein bisschen Schiss davor, vor diesen Sporteignungstests und habe gar nicht erst angefangen zu trainieren. Ich bereue es im Nachhinein echt. Bin sehr glücklich mit meiner Studienwahl gewesen, aber im Nachhinein muss ich schon sagen, ich hätte es auch gerne gemacht. Bin aber sehr froh, wie es gelaufen ist und da, wo ich jetzt bin.
Okay, aber du wusstest schon, dass du mit Kindern oder Jugendlichen zusammenarbeiten möchtest.
Ich habe relativ früh angefangen mit Jugendarbeit, auch im Sport, einen Übungsleiterschein gemacht und. Und das lag mir immer und da hatte ich Spaß dran, da habe ich auch nach wie vor Spaß dran und das passte halt ganz gut. Und wenn man dann dafür irgendwann noch bezahlt werden kann, ist das natürlich nicht schlecht. Ob das im System Schule so super ist, die Frage kam dann natürlich auch irgendwann auf und habe dann für mich auch festgestellt, dass ich so lange so tief in Jugendhilfe reingeguckt habe und in Jugendverbandsarbeit, dass das System Schule vielleicht dann noch nicht mehr zu meiner Haltung passt, die ich da halt eben auch gelernt und verinnerlicht habe.
Okay, spannend. Was meinst du damit genau?
Naja, also um das ganz despektierlich zu sagen, und ich habe riesen Respekt vor allen Lehrerinnen und Lehrern, die diesen Job ausführen, kann ich, wenn ich für Beteiligung, also aus meiner Perspektive heraus konnte ich nie so, wenn ich sage, ich finde Beteiligung unglaublich wichtig, ich möchte, dass sich junge Menschen ganzheitlich bildungstechnisch entwickeln können, mit allem, was sie können, nicht können und sich da challengen, das passte für mich nicht in die Schule, in meinem Gedanken, in diese dann doch sehr starre Systematik. Despektierlich gesagt habe ich das in dem einen oder anderen Gespräch schon mal, das größte Repressionssystem, was wir gegenüber jungen Menschen haben. Das ist natürlich absolut überzogen und muss natürlich auch mit eben genau dieser gewissen Ironie verstanden werden an der Stelle. Aber das war genau für mich persönlich einfach an der Stelle so ein wenig der Punkt, wo ich gemerkt habe, mit jungen Menschen arbeiten ist toll, aber die Systematik muss stimmen. Der organisierte Sport, auf der ehrenamtlichen Seite bin ich da ja unterwegs, hat natürlich definitiv auch seine Macken hier und da, ist aber kann ich mich aber für mich besser mit bewegen. Und wie gesagt, ich bin da ja ehrenamtlich vor allem unterwegs und nicht hauptberuflich. Ja. Mhm.
Aus welcher Sportart kommst du denn eigentlich?
Ich sage mal, ich komme eigentlich aus dem Breitensport. Ich habe ganz früher, wie viele, also ich habe angefangen mit Kinderturnen und das sollen so oder so immer alle machen. Dann bin ich zum Fußball gekommen, das hat dann irgendwann nicht mehr Spaß gemacht. Dann Leichtathletik, da war ich auf den kurzen Strecken anfangs relativ schnell und dann war das nicht mehr so, kam irgendwann die Erfolge nicht mehr und dann hatte ich da natürlich auch als junger Mann dann oder als junges Kind da dann keinen Spaß mehr irgendwann dran, weil die Erfolge ausblieben und bin dann zum Volleyball gekommen. In der Tat, breitensporttechnisch, allerdings also nie so richtig leistungsmäßig und habe dann nach wie vor riesen Spaß dran. Ich bin allerdings kürzlich umgezogen, musste deswegen, also auch weiter weg von der aus Münster vorher und jetzt in Köln, habe da noch keinen neuen Volleyballverein gefunden. Ich hoffe, dass ich das jetzt echt bald mal hinkriege, denn merke schon, dass mir das auch fehlt. Mhm. Und das andere, was man aber eben auch sagen muss, als Ehrenamtlicher auf Bundesebene, ich bin ja dann auch so ein, ja, kann sagen, Sportfunktionär, ist es durchaus schon manchmal so, dass man mehr über Sport redet, als dass man ihn treibt. Das ist vielleicht eine Macke an dem Sportsystem, die wir haben. Ich möchte das natürlich für mich immer irgendwie auch nochmal hinbekommen, da auch einfach mal genau das weiterzumachen für mich, worauf ich Lust habe. Im Münsterland bin ich dann auch immer gerne mal wieder aufs Fahrrad gestiegen, um da mal ein paar Kilometer abzureißen. Einfach um den Ausgleich auch zu haben.
Bleibt denn da überhaupt noch Zeit, um Sport zu treiben?
Ja, schon. Und Ehrenamt. Ich merke allerdings dass diese Regelmäßigkeit schon auch schwieriger ist. Ist es ehrlich gesagt aber dann auch immer eine Frage der Priorisierung, ne? Muss man auch ganz klar sagen. Ne? Nehme ich jetzt den Termin am Dienstagabend, wenn ich um 19:30 eigentlich die Volleyballtruppe habe und da immer mitspielen kann, nehme ich dann einen Termin da an? Wie priorisiere ich das? Ist natürlich auch echt eine Frage, die man sich da stellen muss. Die Zeit muss man sich irgendwie ja dann schaffen und das habe ich fest vor. Es ist kein neuer Vorsatz, das ist eine innere Überzeugung und bin da gespannt, welcher Verein da in Köln mir dann noch zusagt, aber auch in Richtung Volleyball soll es auf jeden Fall irgendwie bleiben, da fühle ich mich am wohlsten.
Wer weiß, vielleicht gibt es ja die eine oder andere Anfrage durch den Podcast, zu der du dann nicht Nein sagen kannst.
Das wäre natürlich wundervoll.
Wie bist du denn dann eigentlich in diese Funktionärsrolle gekommen?
Einfach aus dem Sport heraus. Ich war ja dann irgendwann in dieser Volleyballgruppe im Breitensport und dann hieß es irgendwann, ja, der Trainer, der war dann fertig mit Studieren, der geht ins Referendariat, der hat Lehramt gemacht und war dann nicht mehr in derselben Region und konnte dann nicht mehr das Training machen. Da war die Frage, ja, wir brauchen halt einen Übungsleiter, wer macht denn das? Und dann wurde ich gefragt, Julian, willst du nicht den Übungsleiterschein machen? Und ich dachte, ja, klar, klingt spannend, mache ich. Das war dann ein Kompaktlehrgang in der Sportschule in Hachen von der Sportbund NRW und organisiert war das Ganze von der Sportjugend Steinfurt. Also der Kreissportjugend. Und es hat total viel Spaß gemacht und der damalige Vorsitzende der Kreissportjugend Steinfurt war dann eben auch da und hat den Lehrgang auch mitgeleitet und sagte, hey Julian, hast du nicht Lust, mal im Vorstand mitzumachen? Und ich sagte, ja, okay, ich habe SV-Arbeit gemacht und auch schon Jugendarbeit in der Kirchengemeinde mal Kann ich mir wohl vorstellen. Ist ja bestimmt spannend, was ihr da so macht. Dann bin ich damit zur einzelnen Vorstandssitzung gegangen und bin dann irgendwann auf Kreisebene in den Vorstand gewählt worden. Und dann ging es immer wieder weiter. Das heißt, ich bin dann irgendwann auf Landesebene in den Vorstand der Sportjugend Nordrhein-Westfalen gekommen und da als stellvertretender Vorsitzender mein Ehrenamt bekleidet. Und dann entschieden, ich möchte es auch gerne mal auf Bundesebene probieren. Und bin dann gewählt worden, eben in den Vorstand der Deutschen Sportjugend als Vorstandsmitglied.
Hast du nie überlegt, das auch hauptamtlich bei der Deutschen Sportjugend zu machen?
Ja. So, für mich war das immer besonders schön, als Ehrenamt zu machen. Ich habe da einen tollen Gegenpart mit Part als hauptberuflich Mitarbeiter. Ich habe da riesen Respekt vor, was die alles abreißen, an Themen behandeln und sich auch mit Ehrenamtlern rumschlagen. Und das war an der Stelle für mich gar nicht so sehr die Option, da zumindest auf Bundesebene irgendwie hauptberuflich reinzugehen, zumal das auch in Frankfurt die Otto-Fleck-Schneise ist, wo die Deutsche Sportjugend sitzt. Das war jetzt auch nie so der Bereich, wo ich jetzt unbedingt wohnen hätte wollen und bin da jetzt mit Köln auch nur ungefähr Stunde 15 weit weg, eigentlich nah dran, aber eine hauptberufliche Perspektive, dadurch, dass ich das Sportehrenamt für mich geprägt hat, aber das Sportehrenamt mich halt auch sehr geprägt hat, finde ich das für mich auch ganz gut so zu trennen.
Wie sind denn dann die Aufgaben, also vielleicht auch operativ, also wie oft bist du da, hast du da einfach Termine, zu denen man sich da beratschlagt oder sind da auch wirklich Aufgaben, die man umsetzen muss? Wie ist da die Aufgabenverteilung?
Wir haben ganz normal Vorstandssitzungen in regelmäßigen Abständen im Vorstand. Dann gibt es dazu Vorlagen. Die werden in der Regel durch die Menschen, die bei der Deutschen Sportjugend arbeiten, also hauptberuflich da sind, erstellt. Und dann wird darüber beraten, diskutiert, geguckt, in welche Richtung läuft das, passt das mit der Gesamtstrategie zusammen. Das ist das eine. Dann habe ich eben meine Arbeitsfelder, die habe ich ja eben schon erwähnt. Da stimme ich mich dann hier und da enger mit den ReferentInnen ab, in welche Richtung das geht, welche Nuance nochmal betont werden soll. Letztendlich läuft das natürlich eben vor allem über die Hauptberuflichkeit. Stimme aber eben auf der anderen Seite mich auch immer wieder mit den auch ehrenamtlichen VertreterInnen von den Mitgliedsorganisationen ab, also von den Landessportjugenden, von den Sportverbänden mit den besonderen Aufgaben und von den Spitzenverbänden, also ich gebe jetzt die Jugenden natürlich davon. Das andere ist natürlich eben, als Vorstandsmitglied bin ich auch irgendwo Lobbyist für Kinder- und Jugendsport und für den größten Jugendverband auch in Deutschland. Und da ist eben das andere, wenn es um Termine geht, eben nochmal zu gucken, dass die Interessen von Kindern und Jugendlichen und des organisierten Kinder- und Jugendsports natürlich vertreten werden, dass nochmal hier und da, wenn es um politische Themen geht und Gesetzesvorlagen, wenn es um Freiwilligendienst-Teilzeitgesetz beispielsweise geht, oder um Ganztag geht oder um große jugendpolitische Maßnahmen, da nochmal auch mitzureden und dann vielleicht hier und da nochmal ein politisches Gespräch mit Abgeordneten zu führen. Vielleicht hier und da auch nochmal, das macht dann in der Regel auch mein Vorsitzender, beispielsweise vielleicht mal mit der Ministerin zu sprechen. Und da schauen wir uns im Vorstand natürlich ganz gut auf und sehen zu, dass wir da möglichst viel gut die also gut zuarbeiten, dass es eine ordentliche Grundlage, einen guten Rahmen gibt für Kinder- und Jugendsport auf Bundesebene, was dann eben dann auch runterdiffundiert, wobei die Sportförderung natürlich eben auch viel auf Landesebene geschieht und manchmal auch auf kommunaler Ebene ordentlich läuft. Da habe ich dann, also okay, da hat die Deutsche Sportjugend natürlich nicht so super viel Durchgriffskraft.
Wie sind denn dann so die Gespräche mit Abgeordneten? Bist du da eher in beratender Funktion, sage ich mal, weil die Abgeordneten da eben eine Meinung hören wollen? Oder sind das eher Forderungen deinerseits? Wie ist das Gespräch da so?
Das kommt natürlich immer auf den Rahmen an. Es kann beides sein. Es ist schon so, dass wir im Vorstand auch immer darüber sprechen, was ist das Beste für den Kinder, was glauben wir, ist das Beste für den Kinder- und Jugendsport in Deutschland. Dafür sind wir nun mal auch gewählt worden als gesamter Vorstand, ganz demokratisch durchlegitimiert, eigentlich sogar bis auf die Ortsebene. Und dann kommt es natürlich auf den Rahmen an. Wenn angefragt wird, was sagt denn die deutsche Sportjugend oder der deutsche Sport oder du, Julian, was sagst du denn zum Thema Ganztag, was sagst du denn zum Thema Ehrenamtsförderung im Sport oder zum Thema Teilhabe im Sport oder was denkt denn der Sport zur Kindergrundsicherung, dann ist das natürlich etwas anderes, als wenn wir beispielsweise hingehen und sagen, naja, es braucht für guten Sport, der ordentlich strukturiert ist und Beteiligung von Kindern und Jugendlichen wahrt, braucht es Infrastruktur. Das ist auch gesetzlich festgeschrieben, dass es diese braucht. Ne? Jugendverbände sind zu fördern. Das allerdings muss auch immer wieder eingefordert werden. Und da sind wir dann natürlich eher in diesem Forderungskontext zu sagen, liebe Leute, wenn ihr möchtet, dass die Werkstätten der Demokratie, die alle Jugendverbände nun mal sind und der Sport finde ich an der Stelle auch, wenn die ordentlich funktionieren, wenn ihr möchtet, dass wir gute Bildungsangebote haben, die Selbstwirksamkeit eben auch bei jungen Menschen entwickeln, sodass sie Demokratisierungserfahrungen haben können und. Oder einfach auch nur gerne Sport treiben können in einem sicheren Umfeld, also zum Thema Safe Sport, dann ist das eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die dann auch eben entsprechend gegenfinanziert werden muss. Und das ist dann so eine Forderung, die natürlich in verschiedenen Abstufungen und unterschiedlichen Gesprächen dann beispielsweise mal aufgeworfen werden kann.
Da würde mich interessieren, welche Partei hast du denn oder nimmst du als, ich sag mal, sportfreundlichsten wahr? Also welche Partei hat da wirklich nachweislich am meisten oder das Beste für den Sport bisher getan?
Boah, das ist total, finde ich persönlich total schwer zu beantworten, weil Sport als Querschnitt, wie ich ihn als Querschnittsaufgabe, wie ich sie aus Sportjugendsicht natürlich betrachte, nicht nur im Sportausschuss verortet ist, sondern beispielsweise hier und da auch im Familienausschuss was zu tun hat, sicherlich auch im Tourismusausschuss nochmal vorkommt und da sicherlich die Profile sich nochmal ändern. Ich schätze die demokratischen Vertreter in DMDB im Sportausschuss, aber eben auch im Familienausschuss alle sehr. Es macht total Spaß, sich mit denen auszutauschen. Für mich immer gewinnbringend, ich hoffe für die auch, dass dann immer gut zugehört wird, kann das aber ehrlich gesagt gerade nicht so auf eine Partei, weil es einfach zu vielschichtig ist, irgendwie münzen. Das Beste finde ich natürlich, aber da spreche ich ja dann auch als Lobbyist für Kinder und Jugendliche, wäre, wenn gut auf Jugendverbände gehört wird, zum Beispiel die deutsche Sportjugend, da kann sich natürlich jeder dann bestimmt nochmal die eine oder andere Erkenntnis abholen. Aber Spaß beiseite, finde ich das da in dem Dialog natürlich nochmal besonders wichtig und dass die Offenheit für Zivilgesellschaft und die Ideen, die aus der Zivilgesellschaft kommen, die wir eben mit repräsentieren, da dann eben herrscht und ein guter Austausch und Dialog stattfindet. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste an der Stelle und da nehme ich schon wahr, dass das bei den demokratischen Parteien hervorragend funktioniert.
Okay, also ja, also man kann sich ja natürlich die Parteiprogramme durchlesen oder Wahlprogramme, nur ist es was anderes, dass es drinsteht und auch dann auch umgesetzt wird. Deswegen dachte ich, vielleicht hast du da mehr Substanz irgendwie auch wahrgenommen, dass da auch tatsächlich das, was versprochen wird, auch umgesetzt wird.
Das sind so oder so immer drei verschiedene Paar Schuhe. Dann gibt es ja die Wahlprogramme, dann gibt es einen Koalitionsvertrag, wo ein bisschen was zum Sport und auch zur Jugend drinsteht. Und dann das, was umgesetzt wird, nachdem es einen Koalitionsvertrag gerade auf Bundesebene gibt, der vor beispielsweise dem schrecklichen Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine geschlossen wurde, wodurch sich ja echt nochmal ganz viel auch innerhalb Deutschlands durchaus oder zumindest auch der Politik durchaus nochmal verändert hat, auch was Ressourcen anbelangt. Das sind natürlich schon durchaus sehr, sehr, sehr unterschiedliche Realitäten, die dann da aufeinanderprallen. Plus das, was wir dann natürlich auch nochmal als Organisation fordern. Das ist natürlich auch nochmal was anderes, denn auch da geht es natürlich Richtung die dann das optimale Bild für Bewegungsspielen-Sport-Infrastruktur darstellen, die aber auch dann erstmal umgesetzt werden sollten. Ja? Aber das ist ein ganz, ganz langer Weg.
Würdest du dir ein Sportministerium wünschen? Würdest du was ändern?
Es kommt drauf an. Ich finde persönlich, dass eine Staatsministerin oder ein Staatsminister für Sport in der im Kanzlerinnenamt ganz cool wäre. Weil dann ganz klar ist, eine Ansprechpartnerin, die da sitzt für Sport, für Kinder- und Jugendsport, natürlich dann eben auch inkludiert. Und das würde dann eben an der Stelle gut funktionieren. Bis jetzt ist zumindest auf Bundesebene ja vor allem der Spitzensport im BMI angesiedelt. Und fände das eigentlich ganz schön, wenn dann noch immer dann an der Stelle eine eigene Sichtbarkeit ist. Ist jetzt meine persönliche Meinung an der Stelle. Da haben wir gar keine Positionierung zu. Könnt mir das gut vorstellen, aber es sind halt auch alles Gedankenspiele. Letztendlich entscheide ich das nicht. Von daher bin ich gespannt, was nach der nächsten Bundestagswahl dann da an der Stelle passiert, in welche Richtung das geht und wie da Rollen verteilt werden und wie auch eben sukzessive dann die Bundespolitik für sich nochmal wahrnimmt, wie Sportförderung als Querschnittsaufgabe verstanden werden kann. Also mit Jugend, mit allem, was wir eben auch noch berühren, neben dem Leistungssport, der natürlich eben ganz klar, ne, die Spitze da ist und mit seinem Fördersystematiken eben auch auf Bundesebene angesiedelt ist.
Ja, kommen wir dann doch gerne mal zu dem Thema, weswegen ich auf dich aufmerksam geworden bin. Und zwar habe ich einen Artikel in der FAZ gelesen, und zwar zum Thema Ganztagsförderungsgesetz. Da wurdest du auch zitiert, leider hinter einer Paywall, aber ich verlinke es trotzdem in der Podcast-Beschreibung, falls da jemand Zugriff drauf hat. Kannst du vielleicht kurz mal beschreiben, was dieses Gesetz, was es damit auf sich hat und was es für den Sport bedeutet oder bedeuten könnte?
Das Ganztagsförderungsgesetz sieht vor, dass ab 2026 schrittweise der Rechtsanspruch auf ganztägige Bildung, zuallererst ab 26 bei allen Kindern, die dann in der ersten Klasse sind, kommen, vorgesehen ist. Und regelt auch die Schließzeiten in den Ferien von Ganztagsangeboten. Rechtsanspruch heißt, dass eine Familie, die, ich bin kein Jurist, muss ich dazu sagen, ne? Also ich erkläre das aus der Sportsicht, ganz wichtig. Der Rechtsanspruch heißt dann, dass eine Familie, die Kind in der ersten Klasse hat, sagen kann, okay, ich möchte, dass mein Kind in ein Ganztagsangebot, ganztägige Bildung bis zu einer beschriebenen Zeit dann eben halt bekommen kann und eben auch in den Ferien zum Teil in Ganztagsangeboten sein kann. Es wird immer von ganztägiger Bildung gesprochen, das finde ich ganz wichtig. Es ist nämlich nicht zwangsläufig Ganztagsschule, das ist ja etwas anderes, denn im Sport bewegen wir uns ja eher in der außerschulischen Bildung und für den Sport bedeutet das letztendlich ganz unterschiedliche Dinge. Auf der räumlichen Situation kann es natürlich sein, dass dadurch, dass sich hier und dort an Schulen die Hallenzeiten verändern, dass vielleicht Training nicht mehr oder Kindertouren nicht unbedingt um 15 Uhr starten kann, sondern 15:30, 16 Uhr, aber auf keinen Fall irgendwie um 14 Uhr, weil dann ja immer noch was losläuft, zumindest falls es das bisher getan hat. Das könnte schwieriger werden. Das ist eine Herausforderung, wo allerdings auch wieder Synergien sind. Es bedeutet aber eben auch, dass es eine ganz, ganz große Chance gibt, Bewegung, Spiel und Sport einer breiten Masse an Kindern und Jugendlichen zur Verfügung zu stellen. Denn das ist das andere Problem. Wir haben einen riesengroßen Bewegungsmangel in Deutschland. Ja, eine ganz, ganz große Zahl von Kindern erreicht nicht die vorgeschriebene oder nicht vorgeschriebene, sondern eher empfohlene Bewegungszeit von der WHO, das ist eine Stunde am Tag Bewegung. Und da ist dann die Chance, da vielleicht nochmal anzusetzen und reinzugehen und Sport- und Bewegungs- und Spielangebote, sportliche Spielangebote im Ganztagskontext zu machen. Das kann heißen, dass das, wenn es einen sogenannten rhythmisierten Ganztag gibt, dass das in richtig guter Abstimmung vielleicht auch mal vormittags stattfindet. Dafür braucht man aber Leute, die machen das vormittags. Der normale Ehrenamtliche, die normale Ehrenamtliche hat vormittags jetzt nicht zwangsläufig Zeit, sondern geht häufig irgendwie da einem Beruf nach. Das ist eine Riesenherausforderung. Da werden wir natürlich gucken müssen. Kann aber eben auch für den Sportverein heißen, ein AG-Angebot zu organisieren, bewegte Pause zu machen, zu schauen, wie Freiwilligendienstleistende im Ganztag eingesetzt werden können, um dort Bewegungsspiel- und Sportangebote zu machen und, und. Also ganz viele neue Möglichkeiten, die sich für Vereine dort ergeben, auch in Kooperation mit anderen Vereinen. Ja? Dann kann man sich beispielsweise, keine Ahnung, mit 4 oder 5 Vereinen zusammentun und sagen, hier an der Grundschule wollen wir mal gucken und wir wechseln uns wöchentlich ab oder 2-wöchentlich ab und jeder macht da mal ein Angebot. Dann ist es natürlich ein bisschen entzerrter. Das ist ein Riesenpotpourri und eine Riesenreihe, die da natürlich an Möglichkeiten entsteht. Und es gibt auch schon ganz viele gute Konzepte. Und das muss man auch sagen, ich komme jetzt aus NRW, also es ist immer auch eine sehr westdeutsche Perspektive an der Stelle. In vielen ostdeutschen Ländern, aber auch in Hamburg beispielsweise, ist ganz tägige Betreuung zumindest schon seit Jahren an der Tagesordnung und funktioniert da. Inwiefern da natürlich Bewegung, Spiel und Sport eine Rolle spielt, das ist, steht natürlich hier und da bestimmt nochmal auf einem anderen Blatt. Es ist natürlich jetzt nicht so, dass die Bewegungszeit überall von Kindern und Jugendlichen da erreicht wird.
Und ja, warum sollte man das jetzt als Verein machen? Also in dem Artikel heißt es, es gibt eine wahre Goldgräberstimmung. Ist es, also kann man da so viel absahnen, dass man das machen sollte? Oder welche Chancen kann man da nutzen?
Ja, ich weiß nicht, ob ich mir den Begriff Goldgräberstimmung da zu eigen machen würde. Ich glaube an der Stelle eher nicht. Es ist natürlich so, dass ein Verein das nicht umsonst machen soll. Das finde ich schon auch wichtig. Es ist eine Leistung für einen Rechtsanspruch, die da erbracht wird, zum Beispiel von einem Sportverein, und die hat entsprechend entlohnt zu werden gegenüber dem Verein. Je nachdem, ob man hauptberufliche Leute einstellt oder mit Ehrenamtlichen unterwegs ist, muss das eben nochmal anders auch koordiniert werden. Auch dafür braucht es sicherlich natürlich nochmal Infrastruktur, und die kostet wieder. Überall da sehe ich in der Tat die öffentliche Hand in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass das funktioniert und dass Bewegungsspiel und Sport da nicht zu kurz kommt. Konkret heißt das, ein Verein kann sagen, ich würde gerne vielleicht bei einer Schule eine gesamte Trägerschaft für den gesamten Ganztag übernehmen. Das ist viel Arbeit, muss man sagen. Man geht dann auch immer mit hauptberuflichem Personal ein. Das ist immer direkt eine Personalverantwortung. Das muss man als Ehrenamtlicher wollen. Die andere Möglichkeit wäre allerdings auch zu sagen, an der Schule gibt es einen Träger. Das ist meinetwegen die AWO. Ja, das ist ein großer Wohlfahrtsverband, ein großer Träger. Die organisieren da eigentlich immer so den Tagesablauf im Ganztagsbereich, und dann gibt es da eine Kooperation, dass der Sportverein, der nun mal die Kompetenz für Bewegung, Spiel und Sport in der Kommune hat, da dann ein Angebot macht und vielleicht hier und da auch nochmal Leute hat, die dann in den Verein kommen, weil die vielleicht Blut lecken. Diese Mitnahmeeffekte werden vielleicht nicht so super riesig sein, aber ich glaube, dass wir gemeinsam als Sportvereine oder als Sportorganisationen den Anspruch haben sollten, möglichst viele Menschen in Bewegung zu bringen. Und da ist natürlich dann der Ganztag jetzt speziell bezogen auf Kinder, glaube ich, ein geeignetes Mittel. Und vielleicht nicht nur zu verteufeln, sondern eben auch als Chance nochmal wahrzunehmen.
Also geht man da eher direkt auf die Schulen beziehungsweise bestehende Träger zu, oder auch Kommunen, haben die da auch was zu sagen?
Der Ganztagsanspruch als Rechtsanspruch ist dem Jugendhilfebereich zugeordnet. Das heißt, in der Regel sind die Jugendämter zuständig. Kommt aber aufs Bundesland an. Auch da ist es wieder so, dass auf Bundesebene das Gesetz gilt und dann allerdings die Länder immer noch wieder Ausführungsgesetze zu formulieren haben. Auch das haben noch nicht alle getan. wo dann nochmal spezielle Regelungen drinstehen. Und wenn man aber an einer Schule irgendwie ein Angebot machen möchte, dann ist natürlich ein guter Weg, zur Schulleitung zu gehen und mal zu fragen, hey, habt ihr Interesse daran? Vielleicht auch mit Blick, ab 26 gibt es einen Rechtsanspruch, dann braucht ihr mehr, dann lasst uns doch jetzt schon mal so ein bisschen in Kooperation gehen. Was sind da deine Vorstellungen, deine Lösungsansätze? Wie können wir übereingehen? Das ist natürlich eine Möglichkeit. Andere Möglichkeit ist, sich an das Jugendamt zu wenden oder an die eigene Struktur, die es vielleicht auf Kreisebene gibt oder auf Landesebene. Also einfach bei den Landessportbünden nochmal nachfragen oder eben bei den Stadt- und Kreissportbünden oder Sportkreisen, je nachdem, wie es bei einem vor Ort heißt. Oder Bezirken und da zu gucken, wen kennt ihr, ne? Könnt ihr uns helfen beim Vernetzen? Man muss dann für sich als Verein sicherlich nochmal klar haben, wer macht das, wann, in welchen Zeiten kann ein Angebot machen und welche Infrastruktur brauche ich? Ja? Denn auch das ist natürlich immer eine wichtige Frage. Beim Volleyball beispielsweise brauche ich ja zumindest erstmal im besten Falle ein Netz in geeigneter Höhe und drumherum ein bisschen Platz, damit ich mit dem Ball da gut hantieren kann. Ich selber habe viel eher Hallenvolleyball gespielt, ich bin dann auch gerne in der Halle. Und das ist zum Beispiel im Winter natürlich auch deutlich besser, als dann irgendwie versuchen, mit den Kindern dann noch auf den Schulhof zu gehen. Würde allerdings natürlich zum Teil auch passen. Verein kann sich aber auch eben fragen, muss ich zwangsläufig direkt in der ersten Klasse mit meinem Fachangebot da reingehen? Oder geht es nicht vielleicht eher mal um Ballgewöhnung, beispielsweise jetzt auf den Volleyball bezogen? Und kann da dann natürlich das Angebot entsprechend anpassen und auch zielgruppengerecht basteln und dann versuchen, da mal eine Kooperation mit einer Schule oder eben einem Ganztagsträger heraufzubeschwören. Die Vorteile, die Sportvereine mitbringen, sind da definitiv die Ausbildungsstrukturen mit ÜbungsleiterInnen und TrainerInnen und eben dieses gesammelte Know-how zu Bewegung, Spiel und Sport und ein Ticken auch an pädagogischem Wissen, was ja in den TrainerInnen-Ausbildungen auch vermittelt wird.
Ja, jetzt hast du auch gerade schon so ein paar Hürden genannt. Ist das eher vielleicht eine Chance für wirklich Großvereine oder haben da kleinere Vereine da auch die Möglichkeit, sich da einzubringen?
Ich glaube, dass jeder Verein sich da einbringen kann, muss für sich selber immer genau gucken, wie weit, ob ein kleiner, ehrenamtlicher, getragener Verein mit 200 Mitgliedern direkt die Trägerschaft für den gesamten Ganztag übernimmt, sollte gut überlegt sein. Ein Großsportverein kann da sicherlich nochmal andere Überlegungen treffen. Ne? Von daher wäre für ganz kleine Vereine vielleicht zu Beginn nochmal zu gucken, ob es nicht weitere Vereine gibt, mit denen eine Kooperation eingegangen werden kann, so dass man zu dritt, zu viert mal eben zu der Schule geht und sagt, guck mal, in Woche 1 ist Volleyball dran, in Woche 2 macht Judo was zu Ringen und Raufen, in Woche 3 gibt es nochmal Ballsportart mit Basketball und in Woche 4 gibt es einen Großaufbauten vom Kinderturnen oder von dem Turnverein. So, dass man sich eben da an den Stellen nochmal gut abspricht und dann eben auch diesen großen Einsatz von und große Verpflichtung nicht direkt alleine tragen muss. Das wäre für kleine Sportvereine vielleicht denkbar. Hier und da gibt es das Konzept, was ich beschrieben habe, nennt sich in einigen Kommunen dann Sportkarussell und funktioniert dann ganz gut. Was aber eben wichtig ist und das wiederum, ne, wir haben ja eben über politische Forderungen gesprochen, ist dann auch eine politische Forderung, die wir in einem großen Positionspapier gemeinsam mit dem DOSB zusammen niedergeschrieben haben, dass es lokale NetzwerkmanagerInnen geben muss. Denn es kann noch so viele Verordnungen geben, es kann noch so viele Gesetzesvorgaben geben und Ideen, die sich zum Beispiel Sportverbände auf Bundesebene überlegen, das, was zählt, ist in der Kommune. Das, was zählt, ist auf dem Platz, in der Halle und wie Vereine Dinge umsetzen können und aber eben auch, wie vernetzt wird. Und lokale NetzwerkmanagerInnen könnten beispielsweise sich darum kümmern, dass diese vier Vereine sich zusammenfinden und auch noch die Schule direkt oder den Träger direkt mit rausfinden und sagen, hier, das passt vom Fahrtweg doch für euch bestimmt und da gäbe es auch Interesse, um da eben die ganzen Geschichten zu machen und auch den durchaus zu erwartenden bürokratischen Aufwand hier und da mit Abrechnung mit zu unterstützen. Ja, auch das finde ich ganz wichtig, dass das natürlich immer adressiert wird.
Gibt es denn auch Risiken für die Vereine, wenn sie sowas machen? In dem Artikel sprichst du auch von wirtschaftlichen Risiken. Also gibt es die und was würdest du denn da empfehlen, um die möglichst klein zu halten?
Ich würde empfehlen, da wo es geht und der Landessportbund, die Sportjugend im Landessportbund gut aufgestellt ist, immer gut mit denen sich abzusprechen und vereinsberatungstechnisch sich da nochmal abzusichern, denn dann können viele Dinge vorher bedacht und beredet werden und da natürlich dann Risiken minimiert werden, was natürlich für Ehrenamtliche, die vielleicht, also ne, bei mir jetzt beispielsweise, ich bin ja auch beruflich einfach Referent in der Jugendhilfe, ich habe da keine Personalverantwortung in Ehrenamt schon auch mal vielleicht anders, ist das ja dann schon mal anders, ne? Wenn ich damit vielleicht auch gar nichts umkenne, also mich so super auskenne, als Arbeitgeber tätig zu sein. Da gibt es aber eben Unterstützungsstrukturen schon bei beispielsweise den Landessportbünden und da sich dann nochmal zu melden und zu fragen, hey, wie ist das, in welche Richtung kann ich da unterstützt werden, wie mache ich das alles richtig, ist, glaube ich, dann der richtige Weg. Wenn man dann eben den Entschluss gefasst hat, wir finden das genial und Bewegungsspiel und Sport ist uns so wichtig, dass wir das eben auch in den Ganztag bringen. Ich glaube, es wäre ein Fehler, zu sehr über diese Risiken und über, oh je, und dann haben wir nachmittags keine Hallen mehr und dann kommen die auch alle nicht zu uns. Ich glaube, dass das den organisierten Sport nicht gut tut, da in eine Schockstarre zu verfallen, sondern jetzt ist noch die Möglichkeit, es mitzugestalten. Mhm. Und das wollen wir an allen Stellen tun.
Hast du denn da Best-Practice-Beispiele, also Sportvereine, die vielleicht sogar schon Träger sind und das ziemlich gut machen?
Es gibt einzelne Großsportvereine, die da Trägerschaften übernommen haben in Rheine, Emstetten oder auch in Hamburg beispielsweise, fallen mir jetzt spontan welche ein, bei denen es welche gibt. Es gibt hier und da Stadt- und Kreissportbünde oder Sportkreise, die eine Trägerschaft auch übernommen haben und da den gesamten Ganztag, also auch mit Hausaufgabenbetreuung und allem drum und dran, ne, organisieren. Es gibt beispielsweise aber auch Alba Berlin, die mit Sport vernetzt an vielen Standorten unterwegs sind und da sogar nochmal von der Kita über die Grundschule einen ganz, ganz größeren Bereich des Lebens und damit auch eine Sportbiografie prägen wollen. Das ist, finde ich, immer total spannend. Da kann man auf jeden Fall mal bei Sport vernetzt gucken. Die haben auch viele Informationen, die man finden kann. Und für Vereine, die mal so ein bisschen antesten wollen, wäre diese Idee von diesem Sportkarussell vielleicht nochmal denkbar, sich mit Vereinen zusammenzuschließen und zu gucken, können wir das nicht gemeinsam auch nochmal stemmen? Und dann haben wir auch alle was davon.
Ja, spannend. Ich hoffe, dass sich die eine oder andere Sportvereine, vor allem Volleyball-Sportvereine, da sich berufen fühlen, da auf jeden Fall mal auf jeden Fall sich da Gedanken zu machen zumindest und dann auch Chancen auszuloten mit Schulen, um da sich einzubringen. Weil ich denke, das ist eine ganz große Chance.
Für den Volleyball finde ich das auch noch besonders spannend, denn wenn wir jetzt über 26 reden, dann ist das die erste Klasse. Wenn wir da schon mit Ballgewöhnung für den Volleyball anfangen, dann kommen wir relativ und dann auch sukzessive weitermachen, dann haben wir schon durchaus die Möglichkeit, eben sei es Breiten- oder Leistungssport, je nachdem, wie man möchte, auf dieser Basis schon mal aufzubauen und dann eben auch Jugendmannschaften gegebenenfalls aus mehreren Grundschulen in eine Kommune mal zusammenzuholen und somit eben auch den Nachwuchs zu sichern. Ja, das ist, glaube ich, schon gerade für den Volleyball, hoffe ich, hoffe ich ganz persönlich da an der Stelle vielleicht nochmal eine schöne Option, denn um da eben frühzeitig auch schon Flöcke einzurammen so, und die Attraktivität des Volleyballs eben auch zu zeigen, die ja dann im koordinierten Spiel natürlich sich hinterher nochmal auch für die SpielerInnen selber ja dann erst entfaltet.
Genau, und es gibt ja auch viele auch Bundesliga-Standorte oder Zweitbundesliga-Standorte, die schon oft als Erfolgskonzept ausgerufen haben, dass man in die Schulen gehen muss und dass ja gerade jetzt die beste Chance eigentlich dafür ist, um genau das zu tun und da Kinder eben an den Volleyball oder überhaupt an den Sport heranzuführen. Ja, kommen wir doch mal nochmal allgemein zum DSJ. Was sind denn da genau die Angebote? Also arbeitet man da auch konkret mit Vereinen zusammen oder ist es eine Beratungsstelle? Wie geht ihr da operativ ran, um Bewegung zu fördern?
Und das ist eine mega spannende Frage, weil es schon echt sehr eine Metaebene ist. Wie das nun mal so bei Bundesverbänden ist, ist man elendig weit weg von von dem Verein vor Ort. Das gehört auch wirklich zur Wahrheit dazu. Die andere Seite der Medaille ist aber, dass es eben auch Leute geben muss, die dafür sorgen, dass Strukturen funktionieren und dass es eben eine Infrastruktur gibt, die nutzbar ist für den optimalen Bewegungsspiel und Sport für Kinder und Jugendliche. Bei der DSJ ist das so, dass wir natürlich eigene Maßnahmen haben, auch mit jungen Menschen. Das sind beispielsweise die Jugendlager zu Olympischen Spielen, die zu Paralympischen Spielen macht die Deutsche Behindertensportjugend beispielsweise, oder auch zu Jugendolympischen Spielen. Durchaus mal dann Academy Camps nennt sich das. Das ist das eine, ne, das, wo halt eben auch direkt mit jungen Menschen gearbeitet wird. Das andere ist unsere eigene Sportstruktur der Landessportjugenden, der Jugendlichen Spitzenverbände, also wo halt eben auch Funktionäre und junge Engagierte in diesen Funktionären unterwegs sind. Dann gibt es noch etwas, das nennt sich Junior Teams. Das sind in der Regel junge Engagierte, die noch nicht zwangsläufig irgendwie oder erstmal gucken wollen, wer denn so ein Wahlamt, die es ja häufig da im Sport gibt, wäre das was für mich oder möchte ich nicht vielleicht erstmal hier und da so ein bisschen mit Gleichgesinnten etwas organisieren. Das kann man auch im Verein machen. In Nordrhein-Westfalen beispielsweise gibt es da über 600, da heißt es ein J-Team, steht fürs Gleiche. Funktioniert an der Stelle und ansonsten ist die Deutsche Sportjugend im Großen und Ganzen vor allem dafür zuständig, für die optimalsten Rahmenbedingungen für Bewegungsspiel und Sport für Kinder und Jugendliche in ganz Deutschland zu sorgen, mit den Mitgliedsorganisationen zusammen. Ne? Das funktioniert natürlich nicht alleine, es bedarf natürlich einer gewissen Organisation, wenn es zum Beispiel in Gesprächen mit Politik und Verwaltung geht, um Förderprogramme nochmal zu besprechen oder auszulösen. Da hatten wir jetzt zuletzt eine größere Bewegungskampagne zum Beispiel und ein Kampagnengesicht, den Vincent Weiß dafür auch noch mit an Bord geholt, wo es einfach nochmal allgemein darum ging, Bewegung ist gut, ja, und tut auch gut und macht auch durchaus Sinn, das häufiger zu tun, weil es gesund hält und macht. Das ist so mit auch das Direkteste, was da an der Stelle läuft und bin gespannt, was so in der nächsten Zeit noch so alles passiert. Genau, und das andere ist noch, das ist ja auch ein Bereich, für den ich mit verantwortlich ist, bin auf der ehrenamtlichen Seite, Freiwilligendienste, die es in Sportvereinen nun mal zum Glück gibt und auch in geeigneter Stückzahl. Ich wünschte mir natürlich, dass es immer noch mehr gäbe, die dann eben auch Bewegungsspiel und Sport vor Ort direkt umsetzen. Das ist so auch mit, finde ich, eine sehr direkte Geschichte. Und ansonsten, wenn es jetzt um Ganztag geht, haben wir ein großes Positionierungspapier gemacht. Wir wollen nochmal so einen Qualitätsrahmen zum Thema Ganztag auch schaffen, also um nochmal mitzudiskutieren, wie muss sich der Sport aufstellen, damit eben der Sportverein vor Ort die beste Möglichkeit hat, möglichst risikoarm und unter dem Einsatz der vorhandenen Möglichkeiten in dem Verein vor Ort Bewegungsspiel und Sport anzubieten. Das ist so das, was letztendlich da läuft. Das ist viel theoretisch, das ist häufig auf der Metaebene. Deswegen ist es immer wieder schön, sich eben auch mit anderen jungen Engagierten dann zu unterhalten auf Vernetzungstreffen oder auf unterschiedlichen Tagungen, um da natürlich auch nochmal im Austausch zu bleiben. Und in den letzten Jahren habe ich auch immer noch bei mir persönlich geschafft, für die Sportjugend Nordrhein-Westfalen ein Seminar. Die Freiwilligendienstleister haben immer so Pflichtseminare, also Bildungsseminare, die absolviert werden müssen und die mitzugestalten. Das hat mir natürlich auch immer nochmal total toll Feedback gegeben, denn ich finde so, also Sportfunktionärswesen, wir haben vorhin auch schon kurz drüber gesprochen, hat ja auch hier unter Macken. Ich glaube, dass eine Macke eben sein kann, wenn man zu weit weg ist. Man ist schnell in der Blase, das merke ich bei mir persönlich auch immer wieder. Aber Blasen sind nun mal auch dazu da, um ab und an reinzupieksen. Ich meine, kennt ja jeder bei Seifenblasen, das macht dann auch Spaß. Da zu gucken, dass man natürlich nicht irgendwie was vollkommen an der Basis wegmacht.
Wirst du da angesprochen? Gibt es da Kritik ab und zu?
Ich glaube, das ist so ein generelles Grundrauschen, was durchaus immer mal wieder aufploppt, so von wegen, was passiert denn da in Frankfurt, wo der DSB, also die Mutterorganisation, wir sind ja die Jugendorganisation davon, und die Deutsche Sportjugend sitzen. Mittlerweile habe ich, finde ich, einen ganz tollen Einblick durch das Vorstandsamt und merke, dass da ganz, ganz, ganz viel passiert, weil wirklich viele sehr, sehr, sehr tolle Mitarbeitenden sich den ganzen Tag, also die ganze Arbeitszeit, ne, ich hoffe nicht immer den ganzen Tag, sich darüber Gedanken machen und mitsteuern, wie gute Rahmenbedingungen für Bewegungsspiel und Sport für Kinder und Jugendliche in ganz Deutschland sind. Das ist eine riesengroße Aufgabe und die ist auch nie fertig. Die verändert sich ja stetig und das ist echt total spannend. Es macht mir auch Spaß, das ehrenamtlich zu begleiten.
Sind denn vielleicht auch diese Mitarbeitenden da vielleicht teilweise frustriert, dass ihre ganze Arbeit nicht so wirklich dann auf die Straße kommt und dann andersrum die Vereine, die nicht wissen, was sie von euch haben?
Ach, das ist eine gute Frage. Es ist ja so, dass die Deutsche Sportjugend noch, also auf Bundesebene eben organisiert ist und nicht zwangsläufig eben mit Sportvereinen auf der Ebene in Kontakt tritt, weil wir eben auch Landessportjugenden haben und Spitzenverbandsjugenden, die natürlich noch anders näher dran sind. Und wir sind so der Überbau, das Dach darüber, wo wir alle nochmal zusammenholen und dann gemeinsam große Leitlinien zu diskutieren, erstreiten und besprechen und beschließen. Wie das bei den Mitarbeitenden ist, die sich inhaltlich da natürlich dann noch deutlich tiefer mit auseinandersetzen. Das musst du dir am besten selber fragen. Ich merke schon immer, also ich habe unglaublich viel Spaß dabei. Ich lerne immer ganz viel als Ehrenamtlicher an der Stelle finde das schon auch das ein oder andere, der ein oder andere Erfolg. Also wenn wir jetzt schauen, dass beispielsweise bei den Freiwilligendiensten aktuell Kürzungen zurückgenommen wurden, die eigentlich geplant waren auf Bundesebene, zumindest zum Teil. Ganz weg ist das Thema noch nicht vom Tisch. Oder dass Bewegungsspiel und Sport auch im Thema Ganztag hier und da durchaus nochmal mitdiskutiert wird, auch bei öffentlichen Stellen. Dann ist das natürlich schon auch schön zu sehen, dass da Arbeit fruchtet.
Mhm. Ganz kurz, um sicher zu gehen, mit Freiwilligendiensten meinst du so FSJler?
Genau, FSJ und BFD gibt es im Sport, manchmal auch ganz einzeln vereinzelt auch welche, die noch dann über Weltwärts ins Ausland gehen. Genau, und ein Bildungs- und Orientierungsjahr, wo junge Menschen sagen können, ich möchte ein Jahr zum Beispiel im Sportverein arbeiten, bekomme dafür ein Taschengeld haben dann 39 Stunden für einen Sportverein und bekommen Seminare, wo dann das Ganze nochmal begleitet wird. Ich habe das selber gemacht, mir hat das echt viel gebracht. Ich habe ganz, ganz viel gelernt. Ich hatte da unglaublich viel Spaß dran auch in der Begleitung von den Freiwilligendienstleistenden jetzt noch merke ich immer wieder, wie viel Freude das einfach bringt. Und das sind, also die machen dann Ganztagsangebote zum Beispiel, ne? Oder ganz normale Trainingszeiten hier und da begleiten da, machen aber auch durchaus mal Verwaltungssachen und sehen dadurch, was so ein Sportverein alles auch noch heißt. Und hier und da wandern die dann auch auf einmal, nach dem Jahr. Häufig gehen die dann studieren und durchaus merken dann welche, so in diesem Sportbereich, das macht ja Spaß. Denn im Sport gibt es nun mal eben auch für hauptberuflich was zu tun. Sei es bei den Sportorganisationen oder eben auch gerne als Sportlehrer in an unterschiedlichen Schulformen.
Und das bieten dann noch eher Großvereine an oder ist das auch was für kleinere?
Das ist auch in der Tat was für kleinere. Wir haben da unterschiedliche Träger, die da auch unterschiedliche Modelle fahren. Großsportvereine haben häufig auch Freiwilligendienstleister, aber auch für einen kleineren Verein kann sich das lohnen, wenn ihr genügend Arbeit habt und die Begleitung gut sicherstellen könnt. Dann sprecht da bitte mal mit am besten eurer Landessportjugend oder guckt nochmal bei eurem Fachverband, wie es da aussieht, ob da nicht sogar direkt jemand unterwegs ist für die Freiwilligendienstleistenden und guckt mal, ob das was für euch ist. Das kann so ein Verein nochmal auf eine ganz andere professionelle Ebene heben auch. Ja, dann sitzt da nicht mehr eine Person alleine, vielleicht in der Verwaltung oder das erste Mal jemand und kann dann entsprechend nochmal auch anders agieren und wachsen.
Also auch wenn ein Verein vielleicht gar kein Hauptamt bisher hatte, damit vielleicht eine kostengünstige hauptamtliche Stelle schafft, oder ist es dann für die FSJlerin oder FSJler dann nicht so ideal?
Wichtig ist, dass die Freiwilligendienstleistenden, so, es gibt da auch wieder ein eigenes Gesetz für natürlich, wichtig ist, dass die sogenannten arbeitsmarktneutral eingesetzt werden. Nicht, dass sie irgendwie dadurch einen Job übernehmen, der eigentlich nicht da ist. Ich habe aber auch schon Vereine, die großteilig ehrenamtlich organisiert sind, die freiwilligen Dienstleistenden dann eingestellt haben, gab es auch schon. Also da einfach nochmal ganz genau mit dem Träger sprechen. Das ist in der Regel die Landessportjugend, vielleicht manchmal auch ein Spitzenverband, wenn es passt. Und da dann die genauen Bedingungen nochmal klären, wie ihr das gemeinsam auch umsetzen könnt. Vielleicht aber auch hier und da nochmal in Kooperation mit einem anderen Sportverein oder in Kooperation mit einer Schule oder.
Okay. Und nochmal kurz zur Klarstellung. Was ist eigentlich genau der Unterschied zwischen DOSB und DSJ? Also ist eigentlich, weil DOSB ist doch auch dann für Jüngere auch irgendwie zuständig oder ist das völlig abgekapselt?
Jein, also der Deutsche Olympische Sportbund ist eben der Dachverband der Erwachsenenorganisation. Die Deutsche Sportjugend im DOSB e.V., so ist der ganze Name, ist die eigenständige Jugendorganisation im DOSB. Zu uns gehören die ganzen Jugendorganisationen der Spitzenverbände, der Verbände mit besonderen Aufgaben. Das habe ich jetzt schon häufiger gesagt, aber noch gar nicht erklärt. Das sind so zum Beispiel DJK oder Maccabi-Jugend oder auch der CVJM oder der Allgemeine Deutsche Hochschulsportverband. Also Verbände, die halt eben besondere Aufgaben haben. Und die Landessportjugenden gehören auch dazu. Die alle kümmern sich eben um alles, was im Jugendbereich ist. Und mit Jugendbereich ist in der Regel gemeint alles, was unter das Kinder- und Jugendhilfegesetz fällt, was Jugend irgendwie ist. Und das ist immer bis 27. Ja, weil Jugend ja eine total ausdifferenzierte Phase der Entwicklung ist. Und da sind eben alle dann für unter 27 mitgemeint und mitgedacht und mit hoffentlich auch gut mitbeteiligt. Da ist dann die Deutsche Sportjugend für zuständig. Beim Leistungssport sieht es ein bisschen anders aus. Das macht in der Regel der DOSB komplett.
Ah, okay. Also seid ihr quasi für den Amateur- bzw. Breitensport zuständig?
Für junge Menschen in Sportvereinen. Also es kann ja auch doppelt gemoppelt sein, okay, ne? Dass jemand klar. Irgendwie im Leistungssport unterwegs ist, aber trotzdem noch Interesse hat, sich in den Verein einzubringen und so weiter. Das passiert natürlich auch.
Was hältst du denn vom E-Sport?
Ist auch mein Arbeitsbereich, habe ich vorhin unterschlagen. Als Jugendorganisation im Sport haben wir einen gesetzlichen Auftrag, uns an den Interessen junger Menschen zu orientieren und auszurichten. Das steht so als Jugendverband, gehört das halt eben dazu. Jetzt ist es so, dass zumindest Gaming durchaus im Interesse junger Menschen ist. Für mich ist E-Sport kein Sport, aber das ist zeitgleich, muss ich sagen, an der Stelle auch eine echt akademische Diskussion, die ich erstmal noch immer gerne zur Seite schieben würde. Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen, da sind wir auch noch am Diskutieren, ist, wie positionieren wir uns als Sportjugendin zu einem Phänomen und wie kann das zum Beispiel in Vereinen laufen? Es gibt einzelne Projekte, wo Sportvereine eben E-Sport-Angebote machen. Zurzeit auch, weil es da ein Projekt gibt im Land NRW unter wissenschaftlicher Begleitung. Genau, müssen da halt eben genau schauen, wie passt das alles zusammen, unter Wahrung auch der Werte im Sport, denn ich persönlich finde schon auch da, wo selbst mit Avataren auf Dritte geschossen wird, passt das nicht zwangsläufig mit dem zusammen, was wir an Werten im Sport, auch an Gesundheit vielleicht hier und da vertreten. Also wenn es irgendwie um E-Sport geht, dann hoffe ich immer, dass es eben E-Sport ist und nicht Zocken und Gaming. Also nicht, wenn ich jetzt abends Feierabend mal an der Konsole sitze und für mich da ein bisschen zocke, dann ist das noch längst kein E-Sport. Dann sollte irgendwie schon durchaus einen kompetitiven Charakter haben. Und auch gesundheitstechnisch mit bedacht werden, also Ausgleichssport, ne? Wir wissen seit Jahren, Bildung braucht Bewegung und auch Bewegung macht durchaus schlau und handlungsfähiger. Das gilt auch für den E-Sport, also nur sitzen macht dich nicht zum besseren E-Sportler. Und unter den Aspekten des Jugendschutzes und auch des Glücksspielschutzes, wenn man sich beispielsweise anschaut, was da so bei einer Fußballsimulation läuft, mit Packs ziehen und dann, das ist Glücksspiel. Also aus meiner Sicht, ich bin kein Jurist, ich bin da einfach an der Stelle einfach ein Mensch mit der Aussage, hat das schon sehr, sehr krassen Glücksspielcharakter finde es an der Stelle hochproblematisch. Aber es sind auch alles Dinge, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Denn als große Organisation für Bewegung, Spiel und Sport und als größter Jugendverband müssen wir dann natürlich gemeinsam schauen, in welche Richtung es gehen kann. Da sind wir gerade, aber wie gesagt, noch auf jeden Fall in Diskussion. Ganz abseits von der Diskussion ist E-Sport Sport, sondern eigentlich nur, wie gehen wir damit um und müsste es nicht Ziel sein, dass wir es besser finden, dass junge Menschen zusammenkommen und von mir aus auch gemeinsam an einer Konsole spielen, das dann auch lieber im Sportvereinskontext als aufsuchendes Angebot und dann auf einmal merken, ja gut, jetzt war ich hier an der Konsole, jetzt kann ich auch nochmal, bin ich ja eh schon am Platz oder im Vereinsheim, jetzt kann ich auch gleich noch zum Training gehen. Dass da vielleicht natürlich Synergien entstehen. Vielleicht ist das auch ein bisschen, verspricht sich das auch ein bisschen, das Blaue vom Himmel, das kann ich gar nicht noch gar nicht so ausmalen. Ich merke halt nur, dass das auf jeden Fall ein Thema ist, was uns in den nächsten Jahren nochmal beschäftigen wird.
Also hast du da sowohl inhaltliche Probleme, sage ich mal, bei gewissen Spielen, als auch eben den Aspekt des Bewegungsmangels, der dadurch nicht besser wird, sondern vielleicht eher sogar sich verschärft?
Ja, ich glaube, dass es ein wichtiger Ansatz ist, auch dort gegen Bewegungsmangel vorzugehen und ganz klar zu haben, dass ein Sportverein zum Beispiel mithelfen kann, gut koordinierte E-Sport-Angebote eher helfen können, Bildschirmzeiten einzuhalten und auch Ausgleichsbewegungen zu schaffen. Und das ist mir an der Stelle dann doch schon, also das wäre so die Positivwendung daraus. Wie gesagt, ja, doch, also inhaltlich kann ich persönlich da wenig mit Shootern anfangen. Allerdings sind die dann auch, also ist das, finde ich, für so eine breite Community oder so, also oder ein breites Spektrum an Spielenden im Jugendbereich oder so nicht wirklich interessant, weil es ja in der Regel dann irgendwie ab 18 ist. Und finde schon, dass wir uns da auf Dinge konzentrieren können, die eben für alle freigegeben sind. Und da haben wir noch gar nicht über Marktmacht von Publishern gesprochen, die natürlich irgendwie auch hier und da zu hinterfragen ist. Allerdings mit einer Diskussion um Gemeinnützigkeit ist dann auch immer zu hinterfragen, wie stellt sich der Sport dazu. Das, wie gesagt, passiert gerade eben auch ganz viel in Abstimmung mit den erwachsenen Sportverbänden.
Ja, jetzt habt ihr eine neue Kollegin bekommen in der Geschäftsstelle, und zwar Julia Frauendorf, Ex-DVV-Vorständin, ist beim DSV jetzt beschäftigt. Konntest du sie schon kennenlernen? DSJ, Entschuldigung.
Wir hatten auf jeden Fall schon mal, E-Mail-Kontakt. Ihr seid jetzt gerade ganz frisch angefangen und vor allem bei uns für das Thema Internationales zuständig. Das ist aktuell nicht der Bereich, in dem ich viele Zuständigkeiten habe, werden uns aber natürlich auf den Forschungssitzungen sehen und bin gespannt und freue mich auf die Zusammenarbeit, muss ich sagen. In der Auswahl, da vertraue ich immer ganz dem Geschäftsführer der DSJ, dem Leon, der wird da mit der Kollegin, zuständigen Vorstandskollegin, der Kiki, absolut die richtige Auswahl getroffen haben. Da habe ich immer vollstes Vertrauen. Da das nicht mein Bereich ist, halte ich mich da natürlich dann auch zurück, muss ich ja ganz klar sagen.
Also bei einer Vorstandssitzung kommen auch alle dann zusammen oder die bestimmten Ressorts?
Bei einer Vorstandssitzung, ah ja, genau, vielleicht auch ganz spannend, reden wir gar nicht so häufig drüber. Nee, genau, bei einer Vorstandssitzung von der DSJ sind natürlich die Vorstandsmitglieder dabei, unser Geschäftsführer, der Leon, der auch zugleich DOSB-Vorstand ist, und die Ressortleiter sind dabei, plus natürlich noch einmal ab und an Leute, die die Kommunikation für die deutsche Sportjugend machen und aus dem Büro vom Leon eben noch die Vorstandsreferentin dann, um das alles genau ganz rund zu machen. Und zusätzlich noch haben wir ein Sprecherinnensystem, die einzelnen Säulen heißt das bei uns. Ich habe ja schon häufiger, ne, Jugendspitzenverbände und so weiter, ne, und Landessportjugend und Sportverbände mit besonderen Aufgaben, die haben jeweils, wählen für sich nochmal Sprecher, die sie dann reinschicken. Und die dürfen in der Regel, zumindest zurzeit, die von der auch noch, werden die zu Teilen mit eingeladen, genau. Also ganz viel Sportstruktur, die da natürlich hinterhängt, genau. Aber so läuft das ab und dann gibt es Vorlagen, dann wird diskutiert, dann wird beschlossen. Und das funktioniert in der Zusammenarbeit, finde ich persönlich total gut. Ich habe da doch durchaus Spaß dran.
Und das würde ich auch nicht brauchen. Das sind dann Präsenztermine, die den ganzen Tag gehen, oder?
Wir treffen uns häufig. Freitagabend machen dann schon den ersten Sitzungsteil und tagen dann samstags bis in den Mittag rein, bis wir fertig sind und sehen zu. Und bei Bedarf aber auch nochmal schnellere Abstimmung digital, genau. Wie so ein Vorstand halt arbeitet, der auch hybrid arbeiten kann. Manchmal gibt es auch Umlaufbeschlüsse. So läuft das ja hier und da im Ehrenamt, wenn nochmal schnell was beschlossen werden muss, irgendwie ein Gremium noch zustimmen muss. Genau, da gibt es natürlich Mittel und Wege. Und so arbeiten wir ganz normal, auch bei der Deutschen Sportjugend, natürlich wie jeder andere Verein auch. Also das ist kein Unterschied.
Ich würde noch mal gern kurz auf das Thema Bewegungsmangel eingehen, weil du es eingangs auch gesagt hast, dass da viele Kinder nicht auf diese empfohlenen Wert von einer Stunde Bewegung am Tag kommen. War das schon immer so oder ist das jetzt so ein jüngeres Phänomen? Vielleicht auch gerade zum Thema E-Sport oder ja, Möglichkeiten, dass man da die Zeit anders verbringen kann. Kannst du da einen historischen Einblick geben? Bist du da so tief drin?
Das ist eine gute Frage. Das finde ich ehrlich eine spannende Frage. Da bin ich in der Historie ehrlich gesagt nicht so tief drin. Wüsste aber, welche Profs aus dem Forschungsverbund der Deutschen Sportjugend, denn da gibt es natürlich eben auch guten Austausch mit der Wissenschaft, mir das verraten könnten. Und weiß gar nicht, ich kann mich da auch gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, da irgendwie eine Ahnung abzugeben, bin aber ja so oder so für die aktuelle Situation da und auch noch bis Oktober mindestens gewählt und setze natürlich in der Zeit weiterhin alles dran, überall zu sagen, diesen Bewegungsmangel können wir uns als Gesellschaft nicht leisten. Ich finde, er widerspricht auch dem Kinderrecht auf Gesundheit, also auf gesundes Aufwachsen, und auch auf eine umfassende Bildung, muss ich sagen. Hier und da auch auf das Recht auf Spiel und Freizeit, was in den Kinderrechten verankert ist zum Beispiel. Und glaube, dass da gesamtgesellschaftlich noch großer Nachholbedarf ist. Und sehe da natürlich die Politik in der Pflicht, da zu unterstützen, möglichst ordentliche Sportförderung auf allen Ebenen, auf allen föderalen Ebenen umzusetzen. Aber zeitgleich eben auch uns als Gesellschaft in der Pflicht dafür zu sorgen, dass wir natürlich genügend Ehrenamtliche haben, dass die Sportangebote auch machen können. Ne? Es ist nicht so, wir sehen, dass die Zahlen steigen, auch jetzt nach Corona, also steigen die Zahlen der Menschen, vor allem jungen Menschen, die in Sportvereine wollen. Es fehlen hier und da allerdings die Ehrenamtlichen, die sind dolle über Corona weggebrochen. Und das beißt sich natürlich, ja. Es wollen sich Leute bewegen und hier und da gibt es Wartelisten. Und da müssen wir ran, auch gesamtgesellschaftlich, und zusehen, dass wir gut ausgebildete Trainerinnen und Trainer haben, die Angebote schaffen können. Und natürlich die Infrastruktur, keine Frage. Wir brauchen auch Hallen und Wasserflächen, um überhaupt den Sport zu treiben. Aber ja, eben auch die Leute, die es da dann praktizieren und anleiten. Und da kann sich gerne jeder mal überlegen, oh ja, ich habe bisher immer gerne selber Sport gemacht. Warum das noch anderen überlassen, beziehungsweise anderen ermöglichen, durch mein Dazutun und ehrenamtlichen Sport aktiv zu werden? Das würde ich mir natürlich gesamtgesellschaftlich nochmal wünschen.
Ja, das ist doch, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Und da hoffentlich sich einige Vereine da oder Vereinsmitglieder sich an die eigene Nase fassen und überlegen, möchte ich das, kann ich das vielleicht selbst leisten, um da einen guten Beitrag zu mehr Bewegung auch bringen. Jetzt stelle ich eine Frage jedem Gast, und zwar, bei welchem Gast du denn gerne bei meinem Podcast, der jetzt eher volleyballlastig ist, aber vielleicht bei dem du dann trotzdem reinhören würdest?
Ich könnte mir vorstellen, weil ich lese sie total gerne auf Twitter und verfolge das auch auf Instagram immer wieder, beziehungsweise in verschiedenen sozialen Medien und auch über Athleten Deutschland, finde ich das hochspannend, Carla Borger, die ja auch dann durchaus den Volleyball hat, das finde ich echt hochspannend, diese AthletInnen-Sicht nochmal zu haben, weil ich die Zusammenarbeit mit Athleten Deutschland auch total gut und wichtig finde. Da natürlich nochmal reinzuhören. Und da wäre natürlich auch direkt der Volleyball, die Volleyball-Connection. Das würde ich mir auf jeden Fall gerne anhören.
Ja, sehr cool, sehr coole Idee. Hatte ich tatsächlich auch schon auf dem Schirm, aber mich noch nicht getraut, weil ich einfach davon ausgehe, dass sie gerade viel zu wenig Zeit hat durch Profikarriere und dann auch ihre Tätigkeit da bei Athleten Deutschland. Aber wer weiß, mit deiner Stimme vielleicht schaffe ich da, sie zu überzeugen.
Ich weiß nicht, ob die jetzt unbedingt da das Zünglein an der Waage ist. Ich wage das zu bezweifeln. Aber ich würde mich freuen, sie da zu hören, doch, muss ich sagen.
Ein Versuch ist es wert. Julian, vielen Dank für deine Zeit. War sehr interessant und ich hoffe, da konnten wir ein bisschen was bewirken. Wünsche dir weiterhin viel Erfolg bis Oktober und ich hoffe auch darüber hinaus, dass du da eine weitere Amtszeit, wenn du das denn möchtest, überhaupt bekommst.
Vielen, vielen Dank für die Einladung und das nette Gespräch. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Das war's, die Podcast-Folge mit Julian Lagemann. Ich hoffe, du konntest da vieles für dich mitnehmen, für deinen Volleyballverein und hoffe, dass du da einiges vielleicht in die Wege bringen kannst, wirst, wie auch immer. Ich hoffe, dass der Julian da dir einige Hinweise und wichtige Tipps damit auf den Weg geben konnte, damit du da mit Kommune, Schule oder wie auch immer da ins Gespräch gehst. Sag mir doch gerne, ob du die Folge spannend fandest oder vielleicht doch nur Volleyballgäste, die speziell jetzt auch in einem Verein tätig sind, zu Gast hättest. Ich lasse auch eine Spotify-Umfrage laufen, da kannst du gerne mal abstimmen. Da würde mich interessieren, ja, fandest du das spannend oder nicht? Und ja, wenn du auch konkrete Gastwünsche hast, lass es mich gerne wissen. Eigentlich kannst du mich überall kontaktieren, wo ich ja irgendwie aktiv bin, Instagram, Webseite, per E-Mail sogar. Und ja, hoffe, dass du beim nächsten Mal auch wieder dabei bist. Ciao.